Ja, ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich wieder da sein darf. Heute ist ja ein ganz ein großer Tag mit drei großen Ereignissen. Das erste große Ereignis ist, dass ich da sein darf. Das freut mich ganz besonders, und wenn ich gesehen habe, wie ihr Reich Gottes baut in Moldawien durch diese Weihnachtspaketaktion, wo auch Traktat drinnen ist, wie ich weiß, wo also hier die liebe Jesu zu den Menschen kommt und wo die sehen, aha, die Menschen, die tragen Jesus in ihren Herzen und bringen dies zu uns. Und wenn ich die Straßen gesehen habe, da auf die Bilder, dann denke ich mir, was haben wir für ein Privileg. Ich war also keine Stunde von Linz heute hier auf einer Autobahn, auf einer wunderbaren Straße. Es geht uns schon sehr gut, wir dürfen dankbar sein. Das zweite große Ereignis für mich heute ist, wir haben in unserer Gemeinde eine Taufe. 7 Menschen lassen sie taufen. Das ist ein ganz ein tolles Ereignis natürlich immer für jede Gemeinde. Ich habe auch einen jungen Mann mit 41 Jahren begleiten dürfen als Taufbegleiter in dieser Zeit, und er hat auch Verständnis, dass ich heute da bin, weil er weiß, dass es um Reich Gottes bauen geht und nicht um persönliche Befindlichkeiten. Und das dritte große Ereignis heute vor 100 Jahren ist aus dem Österreich ob der Ems Oberösterreich geworden. Das heißt, von der Monarchie zur Demokratie wird heute groß gefeiert in Linz. Also ist auch ein großes Ereignis. Also da dürfen wir auch dankbar sein. Wir haben zwar dann den Zweiten Weltkrieg noch über uns ergehen lassen müssen, also nicht wir, weil da bin ich zu jung dazu, aber dieses Land, und wenn man sieht, dass der Erste Weltkrieg in Bad Ischl Kaiser Franz Josef an meine Völker ausgegangen ist und der Zweite Weltkrieg Adolf Hitler in Braunau geboren wurde, dann haben wir Oberösterreich schon ein bisschen ein trauriges Herz, hier daran zu denken, und dürfen sagen, bauen wir lieber Reich Gottes, als hier uns am Krieg zu beteiligen. Ich habe heute das Predigtthema: Jesus spricht über die Notwendigkeit, wachsam zu sein. Das ist heute das Thema, die Arche und die Flut. Wir kennen ja die Geschichte von der Arche und von Noah. Jesus hat in seiner Zeit damals ja die Schriftrollen, die Tora, die Pentateuch, Penta heißt 5 und Teuchos Gefäß, also man hat die Rollen in die Gefäße gegeben und hat Jesus natürlich aus dem Alten Testament zitiert. Das Neue Testament ist erst 70 bis 120 nach Christi geschrieben worden. Also gab es nur das Alte. Und wenn wir reinschauen ins Neue Testament, sehen wir Unmenge viele Stellen, wo immer wieder darauf hingewiesen wird. Wie gehaltvoll und wie wichtig. Und wir sehen, dass das ganze Alte Testament in einer einzigen Aktion mündet, nämlich bei Jesus. Das ist das Wunderbare, wenn man das erkennen darf. Im Hauskreis habe ich einmal eine Dame gehabt, die hat gesagt, also ich habe angefangen beim ersten Mose, ich habe dann die Bibel zugemacht, habe gesagt, ich verstehe es nicht. Naja, sage ich, du musst beim 9 anfangen, da ist es leichter, weil da fangst du an bei der Generationenfolge von Jesus. Gibt es auch Leute, die sagen, ja, wenn ich das lese, verstehe ich das auch nicht. Aber ein junges Mädchen hat einmal ein Neues Testament geschenkt gekriegt, hat das aufgeschlagen und hat das gelesen. Die haben zu Hause einen Bauernhof gehabt mit Pferdezucht. Und sie hat gewusst, wenn so ein Pferd einen langen Stammbaum hat, dann ist das eines der wertvollsten Pferde. Und weil dieser Jesus so einen langen Stammbaum gehabt hat, hat sie das ganze Testament durchgelesen, weil das muss wer besonderer sein. Es ist interessant, wie unterschiedlich der Zugang jedes einzelnen Menschen ist. Und diese hebräische Sprache, Jesus hat ja Hebräisch und Aramäisch, ist ja das Alte Testament geschrieben worden, ist ja eine blumige Sprache, sehr ausdrucksstarke. Wir sehen das ja immer bei dem Wort Shalom, wo die meisten sagen, das heißt Friede. Das ist eins von 8 Bedeutungen. Jetzt erkennen wir, wie umfangreich und wie blumig diese Sprache ist. Und Jesus hat auch sehr viel in Gleichnissen gesprochen. Gleichnisse helfen uns, Dinge leichter zu verstehen, leichter etwas in Zusammenhang zu bringen und diese Verzahnung zu begreifen. Wir haben eine wichtige Verzahnung als Gemeinde, das heißt Ermutigung und Ermahnung. Das gehört zusammen wie ein Zahnrad. Das ist beides gleich wichtig, Ermutigung und Gemeinde und Ermahnung. Und diese Sprache der Bibel, diese Gleichnisse und so weiter, diese Überlieferungen, dieses Weitergeben, war natürlich dann auch leichter, weil wenn ich heute in einer Geschichte versuche, etwas zu erzählen, dann ist die Aufmerksamkeit eher gegeben. Wie wenn ich das so ganz trocken wie so ein Gesetzesbuch abhandle, dann tun wir uns da oft selber schon schwer hinzuhören. Und Jesus hat dieses Geschichte mit Noah genommen, ja, das Gleichnis für die Wachsamkeit. Was meint Jesus mit der Notwendigkeit, wachsam zu sein? Wir hören das im Matthäus-Evangelium, die Stelle, wer mitlesen möchte, Matthäus 24, 39 ist der Vers, aber jeder Vers ist ja eingebettet in einen Kontext, heißt es. Fremdwort, ja, das heißt Zusammenhang. Das heißt, der Zusammenhang ist zwischen 36 und 42. Ich lese einmal nur den Vers 24, 39, da heißt es, sie merkten nicht, was geschah, bis die Flut kam und sie alle hinwegschwemmte. Genauso wird es sein, wenn der Menschensohn kommt. Das ist der Wert zur Wachsamkeit und eingebettet ist im Kontext, wo es heißt, niemand kennt den Tag oder die Stunde, in der diese Dinge geschehen werden. Nicht einmal die Engel im Himmel und auch nicht der Sohn. Nur der Vater weiß es. Wenn der Menschensohn wiederkommt, wird es sein wie zur Zeit Noahs. Da haben wir jetzt das Beispiel. In den Tagen vor der Sintflut feierten die Menschen rauschende Feste, Orgien und Hochzeiten, bis Noah in seine Arche stieg. Sie merkten nicht, was geschah, bis die Flut kam und sie alle hinwegschwemmte. Genauso wird es sein, wenn der Menschensohn kommt. Menschensohn ist hier Jesus. Zwei Männer werden zusammen auf dem Feld arbeiten, einer wird mitgenommen, der andere zurückgelassen. Zwei Frauen werden in einer Mühle Mehl mahlen, eine wird mitgenommen, die andere zurückgelassen. Deshalb haltet euch bereit, denn ihr wisst nicht, wann der Herr wiederkommt. Da haben wir eine klare Aussage von Jesus, wo er auf dieses Beispiel von Noah mit der Arche zurückgeht. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Wir wissen, dass er kommt, aber nicht, wann er kommt. Und so können wir uns nicht urplötzlich, kurzfristig auf dieses Kommen vorbereiten und sagen, naja, jetzt kehre ich um zu Jesus. Nein, wir wissen es nicht. Das ist auch gut so. Denn sonst würden wir unser Leben in den Tag hineinleben, ohne Gott, ohne Beziehung zu ihm. Aber so, sagt Jesus hier durch dieses Beispiel, sollen wir uns darauf vorbereiten. Niemand weiß es, weder die Engel noch der Sohn, nur der Vater weiß diesen Zeitpunkt, wann Jesus Christus wiederkommt. Es wäre ja schlimm, wenn wir den Zeitpunkt wüssten. Da gibt es sehr viele, die sündigen und sagen, bis kurz davor werde ich also hier ein Leben in Saus und Braus führen, ohne Gott. Zu was brauche ich Gott? Ich bin mein eigener Gott. Ja? Nein, niemand weiß es. Daher ist diese Wachsamkeit, diese Aufforderung, uns darauf einzustellen. Der Himmel ist nicht unser einziges Ziel. Wir haben auch hier noch eine große Aufgabe zu erfüllen. Reich Gottes zu bauen. Es heißt doch, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird hinzugetan. Ich selber habe viele, viele Jahre gelebt, indem dass ich gesagt habe, jetzt schaue ich zuerst einmal das meine und Gott kommt dann dran, wenn ich Zeit habe. Nachdem ich nie Zeit hatte, war für Gott auch sehr wenig Zeit. Na gut, am Sonntag gibt man ihm dann eine gewisse Zeit im Gottesdienst. Schon da liegt eine falsche Sichtweise darinnen, denn Gottesdienst soll unser Leben sein. Alles, was wir tun, ist Gottesdienst. Das, was wir hier feiern, ist die Versammlung. Denn unser Leben soll Gottesdienst sein. Das heißt schon die Einstellung zu dem, wie wir zu Gott stehen, die Einstellung, was wir tun, soll Reich Gottes bauen. Das ist auch unsere Aufgabe, Reich Gottes bauen. Und der Herr gibt alles hinzu. Natürlich müssen wir was arbeiten, müssen wir einen Job machen, müssen wir die Familie erhalten. Das sind alles Dinge, die sind normal. Wir haben ja auch einen Hausverstand. Ja? Der Kopf ist ja nicht nur zum Frisieren da. Das heißt, wir haben also alles, was wir tun, erhalten, nachzudenken, auszuwägen, aber immer steht im Vordergrund, Reich Gottes zu bauen, dort, wo wir sind. Das ist unser Auftrag. Das zweite Kommen Christi wird schnell und plötzlich geschehen, heißt es im Wort. Da wird es keine Gelegenheit mehr geben, in letzter Sekunde noch Buße zu tun oder vielleicht zu verhandeln. Die Entscheidung, die wir vor diesem Augenblick getroffen haben, wird unser ewiges Schicksal entscheiden. In der Bibel steht, das Leben ist wie ein Nebelhauch. Naja, ein Nebelhauch, wenn wir sehen, der kommt und geht, ist weg. So ist der Vergleich zum ewigen Leben. Das ist ja eigentlich der Sinn und Zweck. Das Herz ist ja die entscheidende Stelle des Menschen, in der die Seele beheimatet ist. Das heißt, das, was wir hier sind, ist ja nur der Körper. Das ist ja nur dieses äußere Gerüst, das wir haben. Ja? Die Seele ist das Entscheidende, das ewig leben wird. In Gottes Nähe oder in Gottes Ferne. Das entscheiden wir jeder selber. Jeder selber. Die Bibel sagt, zu Gottes Nähe Himmel und zu Gottes Ferne Hölle. Die Entscheidung liegt bei Ihnen, weil wir den freien Willen von Gott bekommen haben. Also Jesus macht uns darauf aufmerksam, uns auf diesen Augenblick vorzubereiten. Nicht im Terminkalender, dann oder dann ist Jesus dran, sondern stetig und immer. Und alles andere wird hinzugetan. Die entscheidende Frage ist, bist du dazu bereit? Hast du dein Leben Jesus Christus untergeordnet? Das ist die entscheidende Frage. Denn dann kann Gott auch den Segen schenken, den er verheißen hat. Wir haben in der Bibel 6300 Verheißungen. Das ist unglaublich. Die Hälfte der Verheißungen sind jeden Tag für mich zugänglich. Jeder von euch hat jeden Tag über 3000 Verheißungen in der Bibel. Ist uns das schon einmal bewusst geworden, wie Gott uns liebt? Er schenkt uns Verheißungen und sagt, okay, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere schenke ich dir hinzu. Das ist ein Privileg, mein lieber Schwan, wenn ich das so richtig vor mir vor Augen habe, das ist super. Jesus fordert uns auf, die Zeit des Wartens damit zu verbringen, dass wir uns um Menschen kümmern und sein Werk auf dieser Erde ausführen. Innerhalb der Gemeinde, wie auch außerhalb der Gemeinde. Das Miteinander als Gemeinde wird hier in den Vordergrund gestellt. Wir Menschen sind ja Beziehungswesen. Das heißt also, Gott hat uns als Beziehungswesen geschaffen, so sollen wir uns um den Nächsten kümmern, sorgen, mitfühlsam sein. Innerhalb der Gemeinde wie außerhalb der Gemeinde. Das ist die beste Art, sich auf das Wiederkommen Jesu Christi vorzubereiten. Wir wissen, dass die Wiederkunft Christi eben plötzlich und unerwartet geschehen wird. Und das ist auch eine Motivation, sich darauf vorzubereiten. Verantwortungsbewusst leben. Nicht Vorwände uns selber einreden, naja, das ist noch oder das ist noch wichtig. Nein, im Vordergrund steht, wenn Jesus Christus wiederkommt, dann kann ich ganz in Ruhe zurückblicken und sagen, das, was ich gemacht habe, Herr, lege ich dir hin. Ich habe es bestmöglichst versucht. Keiner ist perfekt von uns. Also ihr vielleicht, aber ich nicht. Ja? Das heißt also, jeder von uns ist dabei, sein Leben zu ordnen, sein Leben einzuteilen, sein Leben zu organisieren, aber im Blick immer auf Gott gerichtet, wie wir heute schon gehört haben. In unserem Text heißt es, bis die Flut kam und sie alle hinwegschwemmte. Und sie alle hinwegschwemmte. Hier finden wir die Aufforderung an uns, den Menschen auch von der Retterliebe Jesu Christi zu erzählen, sonst ist auch er verloren. Das gilt ja für jeden. Das heißt, unser Auftrag ist, den Nächsten die Liebe Jesu weiterzugeben. Und eines habe ich in meinem Leben immer kennengelernt und erfahren dürfen: Wenn ich die Liebe Jesu weitergebe, dann füllt er immer mehr und mehr, sodass mir die nie ausgeht. Das ist auch interessant. Die Liebe Jesu geht nicht aus, wenn ich sie weitergebe. Also wenn ich heute 10 Kilo Zucker habe und ich schenke 10 Kilo Zucker her, habe ich nichts mehr im Kastl. Aber wenn ich die Liebe Jesu weitergebe, dann hört es nicht auf. Es wird immer wieder nachgeschoben und nachgegeben. Und immer mehr wird uns bewusst, wie Gott die Menschen liebt. Ich möchte es heute in 3 Punkten zusammenfassen. Erstens, die Regel, dass Gott die Gottlosen strafen wird, ist ohne Ausnahme. Zweitens, der Mensch ist gleichgültig gegenüber seiner Seele. Und drittens, die dritte Regel ohne Ausnahme ist, dass alle, die in der Arche waren, gerettet waren. Also erstens, die Regel, dass Gott die Gottlosen strafen wird, ist ohne Ausnahme. Wir haben gehört, die Flut kam und nahm sie alle weg. Die Zerstörung, welche die Flut angerichtet hat, war vollständig. Ihr kennt die Geschichte von Noah. Sie nahm nicht nur einige hinweg, die sich außerhalb der Arche befanden, sondern alle. Sie nahm alle weg. Niemand, der außerhalb der Arche war, hat hier überlebt. Ja, da waren damals, so wie heute, reiche und arme Menschen. Viele waren damals, so wie auch heute, wohlhabend durch Geschäft, durch Plünderung, durch Handel, durch Erfindung und viele andere Dinge. Sie hatten in ihrem Leben viele Bequemlichkeiten und Annehmlichkeiten. Aber wir haben gelesen, die Flut kam und raffte sie alle hinweg. Kein einziger reicher Mann konnte mit all seinen Schätzen entrinnen, ebenso wenig konnte er sich das Leben erkaufen, wenn er auch all den Reichtum, den er hatte, dafür hergegeben hätte. Denn die Flut kam, lesen wir, und raffte sie alle hinweg, ausnahmslos. Es gab keine Tür mehr aus kostspieligem Mauerwerk, aus Marmor oder sonstigen, die über diese verheerende Flut hinweggeragt hätten, dass man sich vielleicht da oben noch verstecken könnte. Der Tod spottete den Kaufmann und den Reichen. Alle wurden sie von der Flut hinweggerissen. Und da gab es auch in diesen Tagen viele arme Leute, so wie auch heute. Viele, die mühselig arbeiten mussten, schuften mussten, damit sie ihr tägliches Überleben absichern konnten. Sie hatten jeden Tag zu leiden. Wir finden aber nirgends im ganzen Buch über Noah, dass sie zum Lohn für ihr Leiden verschont geblieben wären. Nein, die Flut kam und raffte sie alle hinweg. Der Bettler außerhalb der Arche kam ebenso um wie der Fürst, der außerhalb der Arche war. Der arme, elende Bauer starb hinweggespült aus dem Schmutz seiner Lehmhütte, wie der Monarch aus seinem Palast und der Wohlhabende aus seinem Haus. Wer die Straßen fegte und dastand auf ein Almosen wartend, wurde hinweggerissen mit den Aristokraten, die ihn vorher bemitleidet hatten. Die Flut kam und fegte sie alle fort. Die unerbittlichen Wogen maßen allen, die außerhalb der Arche waren, das gleiche Schicksal zu. Und so wird es auch am Ende der Zeit sein. Wie der Reiche keine Zuflucht wird erkaufen können durch alles, was er angehäuft hat, so wird der Arme und Geringe nicht freigelassen werden um seiner Armut willen. Wie der Reichtum nicht von der Hölle erretten kann, so kann die Armut nicht zum Himmel erheben. Die Gnade und Gerechtigkeit Gottes sind unabhängig von Gesellschaft, Rang, Stand und Lage. Was macht es dem Herrn aus, wie viel Gold oder wie viel Besitz du hast? Er misst keinen Menschen nach seiner Börse, sondern fragt einzig nach seiner Seele. Wessen Seele keine Vergebung erlangt hat, der ist verloren. Mag er sich in Reichtümern wälzen oder im Mangel schmachten. Ihr müsst von neuem geboren werden, heißt es. Ihr müsst an Jesus Christus glauben. Ihr müsst mit einem Wort in die Arche gehen. Das ist die entscheidende Frage. Sonst wird die Gerichtsflut, wenn sie kommt, euch alle dahin raffen. Mögt ihr so reich sein wie der reiche Mann oder so arm wie Lazarus. Und da waren auch die Gelehrten und Ungelehrten, damals wie heute. Viele, viele Menschen waren gelehrt. Sie haben Wissenschaft studiert. Sie waren Forscher, ja, mit viel, viel Wissen, wie auch heute. Aber die Flut kam, lesen wir, und raffte sie alle hinweg. Dort versinkt der Philosoph, ihr könnt sein Todesgurgeln noch hören. Die Flut hat Doktoren der Rechte und Gelehrte der Theologie, Rabbiner, sagt man damals, dahingerafft. Niemand war imstande, durch alles, was er je gelernt hatte, der Flut zu entrinnen. Wissen ist keine Rettungsboje. Logik ist kein Schwimmgürtel. Und Rhetorik kein Rettungsboot. So wird Kenntnis und Wissen, ausgenommen die Herzenskenntnis Jesu Christi, uns nicht vom schließlichen Untergang retten. Und da waren damals auch noch die Spötter, wir lesen das doch im Brief Noah. Ich gehe davon aus, dass sehr viele Leute Noah hörten, wenn er predigte, in Vollmacht. Er war ein redlicher Mann, sie kannten Noah. Aber sie sagten, so eine abgeschmackte Sache, was dieser alte närrische Mann hier vorhat. Er baut ein Schiff, nicht am Fluss oder am See, sondern mitten am Land. Also wenn ich das tun würde, würde ich sofort eine Platzkarte im Wagner-Jauregg-Krankenhaus bekommen. Also da ausnahmslos würde niemand das heute verstehen. Aber Noah kannte jeder, der mit Gott in Verbindung war. Und gesehen hat, dass Noah ein Leben in der Gerechtigkeit Gottes führte. Man kannte ihn, man wusste, dass er hinweist auf dieses Leben, das die Menschen führen, abgewandt von Gott, ich bin mein eigener Herr. Auf das hat Noah immer wieder hingewiesen. Dieses Schiff war ja unglaublich, wenn man also die Masse heute 137 Meter lang, 23 Meter breit und 14 Meter hoch. Passt da das Gemeindezentrum hinein? Mehrmals, oder? Unglaublich, das muss man sich vorstellen. Mit damaliger Technik. Ist ja heute, ist ja kein Problem. Queen Mary die Zweite und wie die Schiffe alle heißen, also das ist ja unglaublich, was da auf dem Meer unterwegs ist. Als Noah dieses Schiff auf trockenem Land baute, haben die Leute nur mit den Kopf geschüttelt und gesagt, der alte Mann, jetzt ist er komplett übergeschnappt. Ein völlig Verrückter, was der hier vorhat. Die haben auch die Dimension des Schiffes gesehen. Das gab ja damals kein Schiff, das so groß war. Das war das erste große Schiff. Also man würde sagen, unglaublich. Wenn ich heute so sehe, diese Wolkenkratzer, also ich bin so öfter in den USA drum gewesen und fahre gern auf diese Wolkenkratzer und wenn ich mir das anschaue, diese Technik, was wir heute haben, was die zusammenbringen, ich staune nur. Und wenn ich die Schiffe sehe und die Flugzeuge, wie so ein riesen Jumbojet in die Höhe fliegt. Also ich weiß nicht, wann ich es probiere, mein Kugelschreiber zum Fliegen bringt, der fällt jetzt mir runter. Technik, wunderbar, was wir heute schon alles können. Aber damals baut er auf Gott Vertrauen, weil Gott ihm das persönlich sagt. Mach das. Auch wir müssen auf Gott hören. Auch wir haben den Auftrag, die Stimme Gottes zu erkennen. Und Gott macht sich uns bekannt. Einmal früher, einmal später, einmal mehr, einmal weniger. Das heißt, die Sensibilität, unser Herz nach Gott ausrichten. Sie haben gespottet über diesen Noah. Schaut ihr doch diesen alten, närrischen Noah an. Da gab es doch den Spruch, nun, der ist so närrisch wie der alte Noah. Das war ein Spruch, der sich bis heute hält. Aber, wir lesen, die Flut kam und hatte sie alle sehr wirksam zum Schweigen gebracht. Und da waren auch Mitarbeiter, die an dem Schiff gearbeitet haben, eine große Gruppe Leute, die haben also hier geholfen, dieses Schiff zu bauen. das Holz zu sägen, das musste man vorbereiten, den Kiel zu legen, die Bolzen einzutreiben, das Werk hineinzubringen, es zu verpichen, die Spanten zu befestigen. Aber keiner von denen wurde gerettet. Sie bekamen alle ihren gerechten Lohn, weil du sollst nicht stehlen haben in den 10 Geboten Gottes. Das heißt, ein gerechter Lohn. Sie haben alle einen gerechten Lohn bekommen. Aber sie haben das Schiff gebaut, aber nicht an den Inhalt geglaubt. Und daher, lesen wir, sind sie alle von der Flut weggeschwemmt worden. Und so müssen auch die Kirchendiener, die Prediger, alle, die einen Dienst in der Gemeinde Gottes ausführen, die irgendetwas zu tun haben mit diesem tüchtigen Schiff des Evangeliums Jesu Christi, wenn sie nicht selber durch einen lebendigen Glauben mit Jesus Christus verbunden sind, werden sie umkommen. Das ist so. Hier ist die erste Scheidelinie. Alle ohne Glauben an Jesus Christus verloren. Alle mit ihm errettet. Alle Ungläubigen gehen zugrunde. Alle Gläubigen werden in ihm bewahrt. Hier ist eine Regel ohne Ausnahme. Im zweiten Punkt, der Mensch ist gleichgültig gegenüber seiner Seele. Wir sehen das heute, wie damals. Die Gleichgültigkeit der Seele. Aber die Seele ist ihr wahrstes Ich. Die Seele ist ihr wahrstes Ich. Das ist eine sonderbare Sache. Wenn ein Mensch fürchtet, er würde in Flammen umkommen, wie würde er schreien, welche Anstrengungen würde er unternommen, dass er gerettet wird. Wenn er dem Ertrinken nahe ist, wie kämpft er, dass er nicht untergeht? Wie schnell greift er nach einem Rettungsreifen? Wenn er krank ist, die erste Frage nach dem Arzt, kann mir jemand helfen, wenn ich krank bin? Und dennoch ist ihm die Gewinnung des ewigen Lebens ganz und gar nicht dringlich. Jeder denkende Mensch muss wissen, dass sein Geist und seine Seele, sein wahres Selbst ausmachen. Der Körper ist nur das äußere Haus, das Gerippe, das dieser Körper, die Seele innen beheimatet, trägt. So hat Gott es eingerichtet. Das ist ein äußeres Kleid für die Seele, nicht mehr und nicht weniger. Und doch bringen wir Menschen Stunden damit zu, vor dem Spiegel oder sonst wo dieses äußere Haus zu pflegen, zu hegen, dass das wunderbar schaut. Die Fassade, die Maske, auf das wird sehr viel Wert gelegt. Aber die Seele, das eigene, eigentliche Ich, das wird meist vergessen. Also ich habe mir heute auch schon in den Spiegel geschaut. Ja? Also nicht, dass ihr glaubt, das ist von selber gekommen, dass ich so schön ausschaue. Danke. Ich schaue in den Spiegel und denke mir, Gott hat Humor. Es ist ja wirklich großartig. Jeder von uns ist eine Einmaligkeit. Jeder. Und das macht uns doch ein bisschen stolz, dass wir sagen, okay, wunderbar. Monika Grube, ich weiß nicht, wer die Kabarettistin kennt von euch, also die meisten, habe ich mir angeschaut kürzlich und hat gesagt, also Frauen können stundenlang vorm Spiegel stehen und Verbesserungen finden, unglaublich. Männer schauen in den Spiegel und sagen, passt schon. Haben wir gedacht, ein bisschen was Wahres ist da auch dran. Ja. Wenn Menschen in ein Restaurant gehen und die Tischwäsche ist nicht ganz sauber, so wie sie es vorstellen, wird gleich da übergerufen und kritisiert. Wenn das Steak nicht so durch ist, wie man es gerne hätte, dann schickt man es gleich wieder zurück. Denn es muss so sein. Was für sonderbare Menschen sind wir oft? Auf was legen wir Wert? Wohin geht unsere Gedankenrichtung? Wir sind in diesen Sog der Werbung und der Gesellschaft hineingezogen. Wir kennen ja die Hutterer und die Amish, also Täufergruppen, die sich vor 500 Jahren gebildet haben. Es gibt da 40.000 Hutterer in den USA und so weiter. Vor Jahren habe ich selber die Amish besuchen dürfen. Die wenden sich von der Welt ab. Die wollen in ihrer eigenen Community leben. Denn sie sagen, die Einflüsse der Welt sind dermaßen massiv, dass wir heute schon lernen müssen, uns abzuschotten. Wobei natürlich Gott sagt, wir sind nicht von dieser Welt, aber in dieser Welt. Daher haben wir einen Auftrag, wie ich eingangs gesagt habe, Menschen zu Jesus zu führen. Das kann ich nicht, wenn ich mich abschotten tue. Aber man sieht, wie diese Christen durch diese Angst der Beeinflussung, wir brauchen heute nur rausschauen, Plakate, Werbung, Rundfunk, Fernsehen, also es schüttet uns alles zu, wir müssen nur mal lernen, das von uns wegzubringen, nicht in uns hineinzulassen. Es ist seltsam. Wir leben in einer sehr seltsamen Welt, wo wir hingewiesen werden, alles andere ist wichtig, als den Weg mit Gott zu gehen. Der zweite Grund für diese Gleichgültigkeit ist der allgemeine Unglaube. Nicht einer, der die Botschaft und die Predigten von Noah hörte, nicht einer glaubte ihm, was Noah predigte und sagte. Noah war doch ein ehrlicher Mann. Was hat er getan? Sie kannten ihn ja doch. Sie haben gesehen, na, das ist ja wirklich, also was der sagt, das ist, ja. Aber red nur, alter Mann. Ist egal. Ist gut für dich, wie heute die Gesellschaft. Glaube, ist gut für dich. Aber lass mich davon unberührt. Das ist die Gesellschaft, in der wir leben. Es ist nicht einfach, an Gott zu glauben, wenn wir nicht von anderen Geschwistern irgendwann einmal im Leben hingewiesen werden, die uns diese Liebe Jesu weitergeben. Das ist eben unser Auftrag. Ja? Noah hat damals viel gepredigt. Immer wieder versucht die Leute, und wir kennen das ja von den Propheten, wenn wir anfangen, die 17 Prophetenbücher im Alten Testament, die wir haben, der größte ist Jesaja. Warum? Weil er 54 Mal auf Jesus Christus hingewiesen hat. Propheten waren da von Gott bestimmt, diese Schräglage in der Gesellschaft aufzuzeigen. Und so hat also Noah das auch immer wieder getan. Wir gehen hinaus und sagen den Menschen die Liebe Jesu, wir predigen ihnen, wir versuchen durch unser zeugnishaftes Leben es ihnen auch schmackhaft zu machen, aber sie wollen es nicht glauben, obwohl wir es schon so oft unwiderlegbar erprobt haben. Jesus verwundert sich wegen ihres Unglaubens. Und wir haben allen Grund, uns zu wundern, dass diese Sünde so allgemein verbreitet ist. Deshalb sagt Jesus, wachsam zu sein, auch uns erwischt es doch immer wieder. Auch wir straucheln immer wieder. Daher sollen wir wachsam sein und immer wieder zu Jesus gehen. Mit jeder Verfehlung dürfen wir zu Jesus gehen, damit wir weiß wie Schnee, heißt es in der Bibel, werden. Er hat das Blut für uns vergossen, ein für alle Mal. Das ist die Gnadenzeit. Das ist doch Gnade, weil es unverdient ist, weil es er gemacht hat für uns. Also bleiben wir wachsam. Der Mensch gibt sich der Weltlichkeit hin. Das ist wohl die dritte Ursache der Gleichgültigkeit. Die Menschen leben im Diesseits, in der Weltlichkeit, so wie wir heute. Das kann man gar nicht verheimlichen. Aber sie dachten nicht im geringsten daran, dass die Flut kommen würde. Obwohl sie immer wieder darauf hingewiesen werden. Sie waren ganz und gar damit beschäftigt, den Genuss von Essen und Trinken in den Mittelpunkt zu stellen. Da gab es schlimmer wie heute. Also ich kenne Leute, die können den Wein feststellen, was das für Südlage ist oder was weiß ich, was für Rewe. Und also ich staune nur. Vielleicht lügt mich der an, ich weiß es auch nicht. Ich kann da nicht mitreden. Aber es gibt Menschen, die haben also hier alles, was sie tun, wird in das Kochen hinein. Wenn ich heute den Fernseher aufdrehe und ein falsches Programm erwische, dann habe ich lauter Kochsendungen. Ist das Essen so extrem wichtig? Und da wird also aufgetischt und gekocht. Und also es gibt kaum mehr einen Sender, der nicht auch eine Kochsendung haben muss, sonst ist er wieder nicht mehr geschaut wahrscheinlich. Weil so viel in dieses Essen hineingestellt wird. Sie verehren den Gott, von dem Paulus spricht, ihren Bauch. Das Wohlleben ruiniert viele und es gibt Menschen, die sich ihren Weg zur Hölle mit den Zähnen graben. Gleich wie dem Vieh wollen sie nur gesättigt werden. Na, Trunkenbolde gab es ja auch genug damals. Ja, auch so wie heute. Festlichkeiten. Aber wo wird heute vor dem Mittagessen noch ein Tischgebet gesprochen? Das findet man unter den Christen. Und auch da nicht überall. Ich habe gehört, wenn so Christen wo in einem Gasthaus sind und dort beten, das fällt auf. Ja, Gott sei Dank fällt es auf. Wenn es nicht auffallen würde, wäre ein Fehler dabei. Aber da sind andere dann, die nicht spotten, sondern beneiden. Sie, die sind und stehen für ihren Glauben ein. Da beneiden viele die Christen. Und das war immer so in der Geschichte. Viele haben damals geheiratet, Feste gehabt, die wir gehört haben. Alles ist wie heute auch im Leben passiert. Und so ist es auch heute mit dem Gottlosen. Er wird reich, aber was nützt ihm der Reichtum, wohlhabend zu sein, wenn er mit all seinem Reichtum in die Hölle fährt? Andere suchen Gelehrsamkeit. Wozu dient ihm Gelehrsamkeit, wenn er damit im Verderben versinkt? Was nützt eine angesehene Stellung, wenn du damit in die Hölle fährst? Oh, wenn die Menschen weise wären, so würden sie sehen, dass alle Freuden der Erde genau wie Seifenblasen sind, mit denen sich unsere Kinder vergnügen. Sie glitzern und scheinen und dann sind sie verschwunden. Es bleibt nichts davon übrig. Wenn sie weise wären, würden sie in die Arche gehen, würden sie auf den Herrn Jesus Christus blicken, sodass sie in ihm sicher sind. Hier hat Jesus die Arche und sich selber vereint. In Jesus sind wir geborgen und in ihm sind wir sicher, wenn die Gerichtsfluten kommen. Keiner, auch keiner von uns kann vor Gott bestehen mit nur einer einzigen Sünde. Keiner. Denn Gott lässt es nicht zu. Aber Jesus, durch Jesus werden wir reingewaschen und können vor Gott bestehen. Denn er ist unser Rechtsanwalt, er ist unser Advokat. Das ist doch ein Privileg für uns Christen, dass Jesus es für uns vor 2000 Jahren sein Werk getan hat, gefolgsam war dem Vater gegenüber und ans Kreuz gegangen ist für uns. Die dritte Regel ohne Ausnahme ist, dass alle, die in der Arche waren, gerettet waren. Alle, die in der Arche waren, sind gerettet worden. Sie sind nicht drinnen gelassen worden. Nein, sie sind wieder herausgekommen. Die Flut ging weg, die Arche landet, sie kommen heraus, alles geht weiter. Wir sehen ja, was also damals in die Arche hineingegangen ist. Paarweise die Tiere, alles ist in die Arche hineingegangen, um die Gerichtsflut zu überleben. Alle, die in der Arche waren, hat Jesus Christus erhalten. Alle. Wer zu ihm kommt, soll sicher sein. Keiner von ihnen soll umkommen, noch soll jemand sie aus seiner Hand reißen, heißt es im Wort Gottes. Denkt daran, was für sonderbare Geschöpfe das waren. Diese unreinen Tiere, die da paarweise in die Arche gingen. Möge Gott einige von euch, die wie unreine Tiere gewesen sind, zu Christus bringen. Große Schweine der Sünde, ihr seid am weitesten in der Sünde versunken und habt euch verunreinigt. Doch als die Schweine sich in der Arche befanden, da waren sie sicher. Und ihr sollt es auch sein. Wenn die erwählende Liebe Gottes euch aussondert und die wirksame Gnade euch zur Tür der Arche zieht, so soll sie hinter euch schließen und ihr sollt errettet sein. Oh, was für ein Gemisch ist des Herrn Volk, was für seltsame Wesen gibt es da. Einige wenige von ihnen sind Väter, aber nicht viele. Die große Masse von ihnen besteht aus kleinen Kindern, die noch immer, obgleich sie längst erwachsen sein sollten, sehr fleischlich und nur Kindlein in Christus sind. Doch alle sind sie vor dem Gericht sicher. alle gleich geborgen, wie verschieden sie auch sein mögen. Veränderliches Temperament, aber unveränderliche Sicherheit. Verschieden an Erfahrung, aber gleich in der Einheit mit Christus und alle in ihm geborgen. Ein Sprichwort sagt, da wir nun durch den Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und den haben wir, ob wir groß sind oder klein, steht im Wort Gottes drinnen. Es kennt der Herr die Seinen und hat sie stets gekannt, die Großen und die Kleinen in jedem Volk und Land. Als der Sturm die Arche peitschte, hätte er den Löwen ebenso wie die Maus vernichten können. Aber weder dem Löwen noch der Maus ist ein Leid geschehen, weil sie in der Arche waren. Und als die Flut kam, stieg das Schiff höher, höher, immer höher, näher dem Himmel entgegen, je tiefer die Wasser wurden. Ebenso ist es bei uns. Lasst Stürme und furchtbare Orkane kommen. Lasst die Versuchung zur Sünde uns anfechten und unsere Schmerzen quälen. Sind wir doch die Schwächsten ebenso sicher wie die Stärksten, weil wir uns zu Jesus Christus gewandt haben. Und Jesus wird den Sturm überleben und uns aufwärts tragen, näher und näher zum Himmel Gottes. Möge Gott uns Gnade gewähren, dass er uns am Tag der Entrückung im Frieden mit ihm finde. Alles hängt für dich einzig und allein von der Frage ab, glaubst du an Jesus Christus? Wenn ja, dann tu auch seinen Willen. Wenn dein Herz Jesus Christus vertraut, bist du sicher, komme, was wolle. Amen.